Moin und hallo, liebe Studis in der linearen Algebra. Hier kommt der vorletzte Rückblick. Jedenfalls der vorletzte Kapitelrückblick. Mal gucken, ob wir uns noch irgendwas anderes einfallen lassen. Aber für den Moment ist Kapitel 12 ja das vorletzte Kapitel. Und das heißt, in dem Moment, wo das fertig ist, gibt es da einen Rückblick. Und das ist dann der vorletzte. Wir haben nur noch ein Kapitel. Wir haben in der Vorlesung ja schon kurz drüber gesprochen. In Kapitel 12 und 13 geht es eigentlich um das Gleiche, Vektorräume mit Formen. Und die Formen sind unterschiedlich stark spezifiziert. Ich habe das irgendwann aufgeteilt, weil ich das nicht so gerne mochte, da am Ende so ein riesen Kapitel zu haben, das irgendwie kein Ende nimmt und wo auch so viel Unterschiedliches passiert, dass es sowieso schon schwierig genug ist, da einen roten Faden zu sehen. Ich nehme sehr gerne Vorschläge von Ihnen entgegen, wie man den letzten Teil der Vorlesung noch anders strukturieren kann. Ich finde das alles, was da passiert, interessant und es ist auch alles wichtig. Aber gerade wenn das am Ende passiert und man weiß, dass man jetzt nicht mehr innerhalb der gleichen Vorlesung alles noch anwenden wird, dann ist es schwieriger, da eine schöne Geschichte zu erzählen. Eigentlich funktioniert es am besten, wenn man möglichst viel von den vorherigen Sachen da nochmal wiederfindet und dann quasi ein paar Höhepunkte feiern kann nach dem Motto, hey, hier fließt ganz viel zusammen und das sehen wir jetzt hier in diesem Satz und da und in diesem Beispiel. Ich hoffe, dass mir das manchmal gelingt, aber wahrscheinlich nicht immer. Und die Aufteilung der Kapitel, die spiegelt wieder, was ich jetzt gerade denke, wie das sinnvoll ist. Und das kann sich auch nochmal ändern. Ja, wenn das Thema Vektorräume mit Formen ist, dann fangen wir doch mal an zu erklären, was wir mit Formen meinen. Vektorraum ist ja klar. Mit einer Form meine ich jetzt, wenn ich nichts anderes dazu sage, immer eine Sigma-Bilinearform. Und wir klären jetzt kurz, was das ist. Sigma ist für uns jetzt gerade immer die Bezeichnung für einen Körperautomorphismus. Wenn wir also einen Körper gegeben haben, dann können wir da Automorphismen angucken. Und Automorphismen eines Körpers sind genau diejenigen bijektiven Abbildungen des Körpers in sich selber, die gleichzeitig auch noch Homomorphismen sind. Sprich, sie sollen mit der Addition im Körper und mit der Multiplikation im Körper verträglich sein. Körperautomorphismen bilden immer die Null des Körpers auf sich selber ab und auch die Eins des Körpers auf sich selber. Sie sind verträglich mit additiven Inversen und mit multiplikativen Inversen. Und wir haben Beispiele gesehen. Wenn wir die dann haben, dann können wir definieren, was eine Sigma-Bilinearform ist. Das ist eine Abbildung, die von dem Vektorraum kreuz sich selber in den Körper geht. Das heißt, ich fange an mit einem endlich erzeugten Vektorraum V über einem Körper K und dann nehme ich Tupel von Vektoren und bilde die auf Körperelemente ab. Und wenn eine solche Abbildung gegeben ist und gewisse Rechenregeln erfüllt, dann und auch nur dann heißt sie Sigma-Bilinearform. Man kann auch Sigma-Sesquilinearform sagen, den Unterschied sprachlich, den kann ich nochmal kurz erklären, falls es noch nicht passiert ist. Bei bilinear denke ich in der Übersetzung an doppelt linear, also linear in beiden Komponenten, vorne und hinten. Wohingegen sesquilinear so etwas heißt wie eineinhalbmal linear. Und eigentlich trifft es das besser. Wenn das nicht so ein Zungenbrecher wäre, wäre es eigentlich viel angemessener, ständig von Sigma-Sesquilinearformen zu sprechen. Denn wir haben ja in Wirklichkeit auch nur eine eineinhalbfache Linearität. In der vorderen Komponente ist es wirklich eine Linearität. Da haben wir eine Verträglichkeit mit Addition und Skalarmultiplikation. Aber in der zweiten, da haben wir die Verträglichkeit mit der Addition und die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation nur bis auf Anwendung des Körperautomorphismus Sigma. Das heißt, der hüpft dann drum und verfälscht quasi die Linearität in der zweiten Komponente ein bisschen. Deswegen eineinhalbfach. Wenn Sie sich das so merken wollen, vielleicht hilft Ihnen das. Das Wort Sigma-Bilinearform ist geläufiger und es rollt leichter über die Zunge. Die Rechenregeln habe ich da gerade dann schon nebenbei mitgesagt so ein bisschen. Und die heißen BLF1 für die Verträglichkeit mit der Addition und BLF2 für die eineinhalbfache Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Na, dann können wir uns haufenweise Beispiele angucken. Moment, jetzt ist mir gerade die Maus komplett weggelaufen. Ich gucke nämlich, während ich spreche, ein bisschen durch das Skript, damit ich, also ich könnte den Rückblick auch so machen, dass ich einfach aus dem Kopf so ein paar Highlights nenne, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht verwirrend wäre. Deswegen habe ich immer das Skript nebenbei offen, damit ich die Highlights, die ich nennen möchte, ungefähr in der Reihenfolge nenne, wie sie da im Skript vorkommen. Okay, wir haben Beispiele gesehen, Standardskalarprodukt und so weiter, kommt später alles auch nochmal. Und dann ist ja die nächste Frage, können wir vielleicht Sigma-Bilinearform genauso kompakt beschreiben, wie wir das mit Vektorraumhomomorphismen machen? Also im besten Fall nach dem Motto, wenn wir die Bilder auf einer Basis kennen, dann reicht das und dann kennen wir alle Bilder. Und bei Vektorraumhomomorphismen müssen wir nur jeden Vektor aus einer Basis einmal abbilden und ein Bild hinschreiben und das irgendwie kodieren. Und das geht mit einer Abbildungsmatrix. Hier setzen wir ja in die Form immer zwei Vektoren ein. Das heißt, selbst wenn wir das auf eine Basis reduzieren können, haben wir immer noch die Anzahl der Basisvektoren zum Quadrat viele Datenpakete. Also für jedes Pärchen von Basisvektoren haben wir einen Formwert, den wir irgendwie kodieren müssen. Glücklicherweise passt das aber auch in eine Matrix. Und so kommen wir zur Gramschen Matrix. Da schreiben wir für die Basisvektoren aus den Basen, die wir uns ausgesucht haben, rein, was passiert, wenn wir da die Formwerte bilden, und zwar immer von allen Basisvektoren miteinander, also mit sich selber und mit allen anderen. Und die Reihenfolge spielt meistens eine Rolle. Deswegen ist wichtig, dass wir auch wirklich jede Kombination hinschreiben und jeden Wert in die Matrix schreiben. Und wie das organisiert ist, haben wir in der Vorlesung besprochen. Und dann kommt da so eine Matrix raus. Die Analogie zur Abbildungsmatrix ist, dass durch so eine Matrix, wenn man die Basis kennt, mit der man da arbeitet, die Form komplett bestimmt ist. Die Notation ist auch absichtlich angelehnt an Abbildungsmatrizen. Vielleicht ist Ihnen der Unterschied aufgefallen, dass wir hier nur eine Basis hinschreiben und nicht zwei. Ja, das liegt daran, dass man hier ja auch wirklich immer nur Basisvektoren aus der gleichen Basis kombiniert. Bei Abbildungsmatrizen war es ja so, dass die Vektorräume, mit denen man arbeitet, auch verschieden sein können. Oder man innerhalb des gleichen Vektorraumes mit verschiedenen Basen arbeitet für die Urbilder und die Bilder. Und dementsprechend muss man in der Notation den Raum lassen dafür, dass die Basen unterschiedlich sind, auch wenn sie es dann später in der Anwendung häufig nicht sind. Bei Gramschen Matrizen ist immer völlig klar, dass man nur eine Bezugsbasis hat. Die Reihenfolge ist wichtig, damit man wieder weiß, wie man die Sachen in die Matrix schreiben muss. Und dann haben wir uns Beispiele angeguckt, gezeigt, dass das ein sinnvolles Konzept ist, in dem Sinne, dass da wirklich dann die Form eindeutig erkennbar ist aus der Gramschen Matrix. Und das ist schön, weil man nämlich jetzt gucken kann, was für Eigenschaften der Form man an Eigenschaften der Matrix ablesen kann. Rückblick auf Vektorraumhomomorphismen. Eine invertierbare Abbildungsmatrix sagt uns, dass der Vektorraumhomomorphismus, der dazugehört, bijektiv ist. Das ist doch super, wenn man das an der Matrix sehen kann und nicht irgendwie zu Fuß Bijektivität nachrechnen muss. Genauso haben wir gesehen, dass der Rang der Abbildungsmatrix die Dimension des Bildes angibt. Auch eine gute Info. Dementsprechend ist es natürlich, dass wir auch bei Gramschen Matrizen mal schauen, was für Informationen über unsere Bilinearform, Sigma-Bilinearform, da drin stecken. Und genau wie bei Abbildungsmatrizen könnte es auch interessant sein, so eine Art Basiswechsel zu machen. Also gucken wir mal. Eine Sigma-Bilinearform heißt regulär genau dann, wenn der einzige Vektor, der mit jedem Vektor in der Form den Wert 0 annimmt, der Nullvektor ist. Dabei ist eine Reihenfolge festgelegt, denn es könnte sein, dass wenn man die Reihenfolge der Vektoren in der Form umdreht, dass dann was anderes rauskommt. Deswegen ist bei der Definition von Regularität eine feste Reihenfolge vorgegeben. In dem Satz, der dann folgt, überlegen wir uns aber, dass die Reihenfolge in Wirklichkeit egal ist. Eine andere Bezeichnung für regulär ist übrigens nicht ausgeartet. Oder dann eben umgekehrt, ausgeartet in dem Fall, wo die Form nicht regulär ist. Und wir sehen gleich, wie man das an der Gramschen Matrix erkennen kann. Nämlich daran, dass die invertierbar ist. Invertierbare Gramsche Matrizen gehören zu regulären Formen. Und wenn man Regularität überprüfen will, dann ist egal, in welcher Reihenfolge man die Vektoren in die Form einsetzt. Man muss sich halt am Anfang einmal einigen, eine Richtung oder die andere Richtung. Aber dann kann man das so machen, und das ist für Rechnung manchmal praktisch, wenn man nicht immer nochmal nachgucken muss in der Definition, wie rum war das jetzt, sondern Hauptsache, man entscheidet sich einmal für eine Reihenfolge. Und es ist mir schon wieder was verrutscht. Irgendwie mache ich hier was Ungeschicktes mit meiner Maus, es tut mir leid. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was man unter anderem an Gramschen Matrizen ablesen kann, können wir uns noch einen Basiswechsel angucken. Der sieht so ähnlich aus wie bei Abbildungsmatrizen, aber mit dem Unterschied, dass die zweite Matrix nicht die Inverse der ersten Basiswechselmatrix ist, sondern es ist die Matrix, bei der man auf jeden Eintrag den Körperautomorphismus angewandt hat. Und dann muss man noch transponieren. Und das ist dann die Matrix, die man als zweite hinschreibt. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen unintuitiv. Wenn ich also mit der Matrix B-Hut anfange und habe da meine Gramsche Matrix und ich will wechseln zu einer Basis C-Hut, dann muss ich zuerst vor meine ursprüngliche Gramsche Matrix eine Basiswechselmatrix schreiben, nämlich von C-Hut zu B-Hut. Das ergibt auch mit der Matrixmultiplikation alles Sinn. Aber dann hinter meine ursprüngliche Gramsche Matrix schreibe ich halt nicht die Inverse, also die andere Basiswechselmatrix, sondern stattdessen nehme ich nochmal die erste, wende auf jeden Eintrag Sigma an und dann transponiere ich noch. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber im Beweis sieht man, woher das kommt und dass das so funktioniert. Dann kann man sich noch überlegen, dass wenn ich einen festen Vektorraum habe über einem festen Körper K mit festem Automorphismus und wenn ich mir dann alle Sigma-Bilinearformen in diesem Setting angucke, dass ich dann wieder einen Vektorraum bekomme. Und dieser Vektorraum kann dann wieder über einen Isomorphismus in Verbindung gebracht werden mit dem entsprechenden Matrizenraum. Wenn wir jetzt kurz überlegen, sagen wir mal, unser Vektorraum hat Dimension n, dann haben ja die Gramschen Matrizen für unsere Formen Größe n Kreuz n. Das heißt, wenn wir da jetzt so einen Homomorphismus erwarten oder sogar Isomorphismus vom Raum der Bilinearformen in den Raum der entsprechenden Matrizen, dann würden wir den so erwarten, dass er auf Matrizen der Größe n Kreuz n geht. Und wir haben uns in der Vorlesung überlegt, dass das geht. Man nimmt sich nämlich einfach eine feste geordnete Basis und bildet so eine Form auf die dazugehörige Gramsche Matrix ab für diese Basis. Da kommt dann ein Vektorraum-Isomorphismus raus und den haben wir so ähnlich auch schon gesehen. Das ist unsere ICE-Verbindung, unser Wundersatz, der eine Korrespondenz gibt zwischen Homomorphismen und Matrizen. Hier haben wir jetzt auch noch eine Korrespondenz zwischen Bilinearformen und Matrizen. Was bedeutet, wenn Sie jetzt mal so drei Schritte zurückgehen und von oben drauf gucken oder von der Seite, dass wir da jetzt drei Möglichkeiten haben, um Probleme hin und her zu schieben. Wenn Sie irgendeine Frage bekommen, sagen wir über Bilinearformen, und Sie kommen in der Sprache der Bilinearformen da nicht so gut ran, dann können Sie überlegen, wie kann daraus eine Frage werden über Matrizen. Und wenn Sie das dann auch noch nicht gut finden, können Sie sich überlegen, wie kann daraus eine Frage werden über Vektorraumhomomorphismen. Und so können Sie zwischen diesen drei verschiedenen Kontinenten sozusagen hin und her gehen oder Regionen und können immer verwenden, dass es Isomorphismen gibt, also strukturerhaltende Abbildungen. Das heißt, dass man alles an Informationen irgendwie hin und her schieben kann. Für Vektorraumhomomorphismen und Abbildungsmatrizen haben wir das schon lange gemacht und viel geübt. Für Formen und Gramsche Matrizen noch etwas weniger, einfach weil wir das noch nicht so lange kennen. Ja, dann haben wir es mit Beispielen gerechnet. Und dann kam der Teil des Kapitels, der jetzt aus so mehreren kleinen Teilkapiteln besteht, die erstmal nicht so klar zusammenhängen. Wir haben uns den Dualraum angeschaut. Der Dualraum besteht aus allen Homomorphismen von V in den Grundkörper K. Ist also einfach nur ein Spezialfall für einen Vektorraum, der aus Homomorphismen besteht. Manchmal nennt man den Raum der linearen Funktionale. Und ganz viel, was jetzt kommt, stimmt vielleicht manchmal allgemeiner, aber wir zeigen es nur für endlich erzeugte Vektorräume und manches davon wird auch tatsächlich falsch, wenn die Vektorräume nicht endlich erzeugt sind. Also Vorsicht! Wir haben uns überlegt, wie man duale Basen ausrechnen kann. Ich fange also mit einer Basis von V an, über K, und dann bastle ich für jeden Vektor aus der Basis eine Abbildung, von der ich mir überlege, dass sie im Dualraum liegt und kann dann zeigen, dass dadurch eine Basis vom Dualraum entsteht. Insbesondere haben V und sein Dualraum V-Stern die gleiche Dimension und wir können sogar einen konkreten Isomorphismus hinschreiben. Da haben wir also das Thema duale Basis. Da habe ich eine relativ ausführliche Podcast-Folge zugemacht. Als nächstes kamen die Abbildungen Phi und Psi. Phi und Psi schnappen sich quasi die Form, halten einen Vektor fest und bilden dann ab, indem sie nur noch die zweite, also die offene Komponente, besetzen. Und dadurch werden das dann Abbildungen von V nach K, bei denen man sich überlegen kann, dass das Homomorphismen sind, also Elemente aus dem Dualraum. Und das war eine Möglichkeit, wie man von Vektoren aus V bei Abbildungen aus dem Dualraum landen kann. Die sehen erstmal ein bisschen seltsam aus. Wir haben damit viel rumgerechnet, aber erstmal ohne zu wissen, warum. Erstmal war es nur, ja, kann man machen, ist irgendwie interessant. Wir haben dann aber später eine Anwendung gesehen. Ich komme da gleich hin. Der nächste Teil der Vorlesung befasste sich dann mit verschiedenen Konzepten von Senkrechträumen. Das eine Senkrechtkonzept war eins, mit dem man zwischen dem Vektorraum V selber und dem dazugehörigen Dualraum hin und her wechselt. Und da haben wir dann verschiedene Rechenregeln bewiesen und vor allem Dimensionsformeln. Das war sehr nützlich später. Und dann gab es noch ein anderes Senkrechtkonzept, nämlich das, was sich einfach nur auf V und auf eine feste Form bezieht. Das ist also so ein bisschen geometrisch motiviert. Aber damit das sinnvoll ist, geometrisch interpretiert jedenfalls, muss es egal sein, aus welcher Richtung ich auf die Situation gucke. wenn ich so ein Wort wie senkrecht verwende, dann habe ich eine Anschauung dazu. Und wenn das senkrecht stehen oder nicht sich verändern würde, je nachdem aus welcher Perspektive ich gucke, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe Bilder im Kopf. So 3D-Situationen, wo je nachdem, wie man guckt, etwas senkrecht aussieht oder eben nicht, dann wäre es nicht sinnvoll, dafür eine Definition zu finden, die sozusagen nicht die Perspektive irgendwie mit drin hat. Also setzen wir für unsere Formen jetzt etwas voraus. Wir setzen voraus, dass die orthosymmetrisch sind. Sprich, wenn ein Formwert 0 ist, dann ist egal, in welcher Reihenfolge man die Vektoren einsetzt, in beide Richtungen soll 0 rauskommen. Oder in anderen Worten, egal von welchem Vektor aus man auf den anderen guckt, die stehen immer senkrecht aufeinander. Und dann sagen wir auch, wenn 0 rauskommt, dass die Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Und wir sagen das genau dann. Jetzt kann man also über senkrecht stehende Vektoren, Mengen, Teilräume sprechen. Man kann auch sagen, die stehen orthogonal zueinander. Wir haben Notationen dafür. Und dann kann man über den Senkrechtraum sprechen. Wenn ich mit einer Teilmenge von V anfange, dann kann ich den Senkrechtraum dazu definieren, innerhalb von V bezogen auf die Form F. Und der besteht einfach aus allen Vektoren, die senkrecht stehen auf den Vektoren, mit denen ich angefangen habe. Dass es ein Teilraum ist, kann man nachrechnen mit dem Teilraumkriterium. Insbesondere muss man sich dafür einmal überlegen, dass für jede Form, die orthosymmetrisch ist, der Nullvektor immer auf allen senkrecht steht. Das braucht man irgendwie. Viele der Formen, die wir uns so in den Beispielen angeguckt haben, waren automatisch orthosymmetrisch und deswegen konnte man da üben, das mit dem Senkrechtstehen zu sehen und das war häufig sehr anschaulich. Dann haben wir uns noch das Radikal angeguckt. Das ist der Senkrechtraum von V selber. Der besteht also aus den Vektoren, die auf allem senkrecht stehen. Und es ist vielleicht ein bisschen unintuitiv, warum es sowas gibt, beziehungsweise warum außer dem Nullvektor da noch irgendwas rumlaufen sollte. Aber es gibt komische Formen und es gibt Formen, bei denen sehr viel Zeug aufeinander senkrecht steht. Insofern sind diese Konzepte sinnvoll, auch wenn sie vielleicht erstmal nicht so anschaulich sind. Wir haben uns überlegt, was das Radikalität, mit Regularität zu tun hat. Man kann eine orthosymmetrische Sigma-Bilinearform, die regulär ist, daran erkennen, dass das Radikal nur aus dem Nullvektor besteht. Das ist gleichwertig. Das haben wir uns angeguckt, haben dabei so ein bisschen geübt, mit den Begriffen umzugehen und dann kamen die nächsten neuen Konzepte. Eine orthogonale Summe ist eine Summe, bei der gleichzeitig noch die Teilräume senkrecht aufeinander stehen. Insbesondere kann man V als orthogonale Summe von Teilräumen schreiben, genau dann, wenn das die direkte Summe ist und außerdem noch die Räume senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, man braucht immer eine Form als Bezugspunkt, auf die sich dieses Senkrechtstehen bezieht. Wir sagen dann auch, dass V eine orthogonale Zerlegung hat. Und genauso wie wir bei Abbildungsmatrizen nach möglichst schönen Formen gesucht haben, die möglichst übersichtlich sind, suchen wir auch bei Gramsci'schen Matrizen nach möglichst schönen Formen, die möglichst übersichtlich sind. Formen im Sinne von Gestalt oder Aussehen. Und dafür gibt es das Konzept der Orthogonalbasis bzw. der Orthonormalbasis. Da wollen wir einfach nur, dass verschiedene Basisvektoren senkrecht aufeinander stehen. Und dann sehen wir, dass da in der Gramsci'schen Matrix viele Nullen entstehen, wenn das so ist. Orthonormal wird man als Basis, wenn dann auch noch die Basisvektoren mit sich selber immer den Formwert 1 haben. Das heißt, Sie können dann schon sehen, dass als Gramsci'sche Matrix dabei die Einheitsmatrix rauskommen würde. So, wie man das findet, warum genau, wie das mit Abbildung zusammenhängt, das sehen wir im nächsten Kapitel. Jetzt haben wir erstmal Beispiele angeguckt, haben noch mehr Dimensionssätze bewiesen, ein Zerlegungslemma, das wir dann auch später anwenden. Und dann haben wir uns noch weitere spezielle Formen angeschaut, die für Anwendungen wichtig sind. Eine Form heißt symmetrisch genau dann, wenn egal ist, in welcher Reihenfolge ich die Einträge reinschreibe. Das ist also eine Verstärkung von orthosymmetrisch. Schiefsymmetrisch bedeutet, dass wenn ich die Einträge umdrehe, dass dann das Vorzeichen sich ändert. Symplektisch heißt die Form, wenn alle Vektoren auf sich selber senkrecht stehen. Und orthogonal heißt die Form genau dann, wenn sie symmetrisch ist und gleichzeitig der Körper, über den man arbeitet, nicht Charakteristik 2 hat. Letzte Definition in diesem Zusammenhang. Eine Form heißt unitär, genau dann, wenn das Sigma, was da rumläuft, nicht die identische Abbildung ist, aber das Quadrat ist die identische Abbildung. Denken Sie zum Beispiel an komplexe Konjugationen über dem Körper der komplexen Zahlen. Und wenn man hier die Reihenfolge der Einträge bei der Form verdreht, dann bleibt der Formwert nicht unbedingt gleich, sondern man muss einmal Sigma anwenden auf den kompletten Formwert. Man nennt das unitär oder auch Hermitsch. Na, und dann kann man sich halt die Kombinationen angucken, Vektorraum plus zugehörige Form. Da kommen dann so Tupel raus, die man in der Literatur häufig findet als sowas wie orthogonaler Raum, unitärer Raum oder so. Falls Sie das mal sehen, dachte ich, das wäre gut, das kurz zu besprechen. Wenn wir eine unitäre oder orthogonale Form haben und wenn das Radikal nicht alles ist, dann findet man Vektoren, die nicht auf sich selber senkrecht stehen. Und das ist wichtig, das haben wir nämlich danach in einem unserer letzten Sätze in dem Kapitel verwendet, um zu zeigen, dass man unter diesen Voraussetzungen eine Orthogonalbasis finden kann. Da haben wir per Induktion argumentiert und um irgendwie losbasteln zu können, brauchte man immer Vektoren, die nicht auf sich selber senkrecht stehen. Und da hat das Lemma, was wir gerade davor besprochen haben, geholfen. Zum Schluss haben wir uns noch angeschaut, was Isometrien sind. Isometrien sind Homomorphismen, die gleichzeitig eine Form respektieren. Das kann man von einem Vektorraum mit einer Form in einen anderen Vektorraum mit einer anderen Form machen. Aber man kann es auch von einem Vektorraum mit Form in sich selber machen. Dann kann man noch eine Verstärkung von isomorphen Vektorräumen definieren, wenn man nämlich zwei Räume hat und zwei Formen. Und wenn diese Räume isomorph sind, als Vektorräume einfach nur, dann kann man gucken, ob die auch isometrisch sind, bezogen auf die Formen. Und das würde bedeuten, dass es eine bijektive Isometrie von dem einen in den anderen gibt. So, also aus isometrisch folgt immer isomorph. Das heißt, die Räume müssen die gleiche Dimension haben, sonst geht das nicht. Aber da spielt dann eben noch in dem einen und in dem anderen Raum eine Form eine Rolle. Ein Spezialfall von solchen Formen sind Spiegelungen, die kommen gleich noch. Wir haben uns überlegt, dass es reicht, wenn man die Verträglichkeit mit den Formen auf einer Basis nachrechnet. Das war ein Lemma, das Sie als Übungsaufgabe beweisen sollen. Wir haben ein bisschen selber rumgerechnet mit gramm'schen Matrizen und mal geguckt, wie kann man zeigen, dass irgendwas eine Isometrie ist. Und dann haben wir uns noch überlegt, dass wenn wir nur Automorphismen eines Vektorraums angucken, die gleichzeitig noch Isometrien sind für eine Form, dass dann diese Automorphismen eine Untergruppe der Automorphismengruppe des Vektorraums bilden. Diese Gruppe haben wir mit I und ein F von V bezeichnet und haben wirklich nochmal zu Fuß nachgerechnet mit dem Untergruppenkriterium, dass das eine Gruppe ist. Dann kam die Definition von Spiegelungen. Wir haben uns in der Vorlesung ein Beispiel angeschaut, an dem man so ein bisschen sehen konnte, warum man das anschaulich Spiegelung nennt. Und hier habe ich noch ein paar Zusatzbemerkungen und Fragen. Wenn Sie das interessant finden, dann suchen Sie los, selber, in Büchern, im Netz, wo auch immer, ob Sie noch interessante Aufgaben dazu finden. Sie können auch mich gerne fragen. Denn wenn wir anfangen mit einer Abbildung, die vielleicht anschaulich aussieht wie eine Spiegelung, und wenn wir dann zeigen, entlang unserer formalen Definition, dass das wirklich eine Spiegelung ist, und anschaulich würde man dann häufig als Form das Standard-Skalarprodukt verwenden, muss man aber nicht. Wenn man so anfängt, dann kann man ja trotzdem noch für diese Abbildung alles machen, was wir sonst so machen. Ne? Immerhin ist es ja ein Homomorphismus. Also könnte man sich jetzt fragen, naja, wie sieht denn eine interessante Abbildungsmatrix aus? Für was für Basen kriege ich eine besonders schöne Abbildungsmatrix? Kriege ich vielleicht Eigenwerte? Wie sehen die Normalformen aus? Das sind ja alles interessante Fragen, die man sich stellen kann, die wir uns vorher auch immer gestellt haben. Sie können das an dem R2-Beispiel, das wir in der Vorlesung gemacht haben, ja mal durchixen. Und ich möchte Sie sehr herzlich einladen, das Ganze auch nochmal für R hoch 3 zu machen. Da haben wir dann bei so einer Spiegelung halt eine Ebene, die festgelassen wird. Aber all diese Fragen, die ich gerade genannt habe, kann man sich da trotzdem stellen. Und es ist auch wirklich lehrreich, sich das anzugucken. Was für interessante Basen kann man da finden, die einem eine gute Abbildungsmatrix geben? Was für Eigenwerte hat man? Sehen Sie da vielleicht ein Muster? Könnten Sie das verallgemeinern? Nicht nur für r Quadrat und r hoch 3, sondern vielleicht für r hoch n. Können Sie irgendwas darüber sagen, was da jetzt die interessanten Teilräume sind, die sich auf die Spiegelung beziehen, die Sie definiert haben? Da passiert nämlich geometrisch was wirklich Interessantes und ich möchte Sie einladen, sich das mal anzugucken. Das war mein kleiner Rückblick. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas ergänzen möchte, vielleicht auch für die Übungsserien oder für die Klausur. Bin mir gerade nicht so sicher. Vielleicht ist eine gute Idee, sich darauf einzustellen, bei diesen Themen Fragen zu beantworten, die irgendwie einen Zusammenhang haben. Das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was ich gerade mit meinen Schlussbemerkungen gemacht habe. Das würde also bedeuten, dass da zum Beispiel ein Raum ist mit einer Sigma-Bilinearform und dann ist da eine Abbildung gegeben und dann sollen Sie vielleicht zuerst zeigen, dass das ein Homomorphismus ist und dann sollen Sie noch zeigen, dass es eine Isometrie ist für die Form. Dann ist vielleicht die Frage da, ist das bijektiv oder nicht? Und das kann dann so oder so sein. Und dann soll vielleicht noch irgendeine Skizze gemacht werden, wo man überlegen soll, ja, was bedeutet das, wenn die Form das Standard-Skalarprodukt ist? Oder man soll das noch mit einer anderen Abbildung irgendwie in Zusammenhang bringen. Gucken Sie mal, was Sie da an Möglichkeiten sehen, wie Sie sich selber eine komplexe Aufgabe basteln können. Also eine, die verschiedene Themen der Vorlesung berührt und miteinander verknüpft. Das ist, denke ich, ein guter Tipp. Und wie immer, fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Und wir sehen uns bald wieder in der Vorlesung. Bis dann.